Also ich hätte es eigentlich gerne noch ein bisschen weiter gesungen. Es tut mir jetzt leid, ich mache es ganz schnell, gell? Und dann singen wir danach weiter. Für mich persönlich hat es was ganz Ergreifendes, wenn ich mit anderen Christen zusammenkomme und mit denen Gott preise. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist für mich so ein Vorgeschmack auf den Himmel. Ich war vor ein paar Wochen saß ich in einem Raum, da saßen so 15 Araber, arabische Christen aus den arabischen Ländern, die eigentlich im Krieg miteinander sein sollten, aber die Christen waren und die haben gemeinsam arabischen Lobpreis gemacht. Das hat mich so von Socken gehauen. Es ist so was Besonderes, Jesus anbeten zu dürfen. So, Eitlin, geht's euch gut? Okay, gut. Das ist eine Suggestivfrage. Man darf nie fragen, wie geht's euch, sondern geht's euch gut? Dann könnt ihr ja sagen. Ich möchte, dass ihr euch jetzt gleich mal ein bisschen bewegt. Ich möchte mit euch ein kleines Spiel spielen. Und zwar werde ich jetzt ein paar Aussagen treffen. Und wenn diese Aussage auf dich zutrifft, dann musst du aufstehen. Außer du bist irgendwie, du sitzt im Rollstuhl oder du hast eine Verletzung am Bein oder der wurde gerade ein Fuß irgendwie operiert. Ich glaube, das ist beim Andreas der Fall. Du darfst sitzen bleiben, Andreas. Ich treffe Aussagen und ihr steht auf, wenn es auf euch zustimmt. Ich esse gerne Schokolade. Da bleiben erstaunlich viele sitzen. Okay, dürft ihr wieder hinsetzen. Ich bin in irgendeiner Form Teil eines Teams in meiner Kirche. Mal aufstehen. Ich helfe mit in der Kirche. Okay, alles klar. Das ist für mich jetzt ganz wichtig. Okay, ist ein frommer Haufen. Alles klar, gut. Die kann ich wieder sehen. Nächste Aussage. Ich finde, dass der Gastprediger heute einen sehr schönen Bart hat. Oh, das sind gar nicht so viele. Ich hab das vorhin meinem Jüngsten erzählt, der ist 10 Jahre alt und habe gesagt, ich stelle die Frage, beziehungsweise ich hatte die Predigt schon, die Unterlagen im Auto liegen und er saß hinten auf dem Kindersitz und hat es durchgelesen und hat gesagt, was machst du mit den Leuten, die nicht aufstehen? Und dann habe ich gefragt, ja, was würdest du denn sagen, was ich machen soll? Und dann hat er gesagt, hochkant rausschmeißen und Geld verlangen. keine Angst, mache ich nicht. Nächste Aussage. Ich glaube an Jesus Christus und ich folge ihm nach. Okay. Gratuliere, das ist richtig gut. Dürft euch wieder hinsetzen. Und die letzte Aussage. Ich lebe ein Leben ohne Sünde. Ah, da hat sich keiner kurz hingestellt. Oder? Oder du warst zu spät beim Hinsetzen. Das ist doch interessant, ne? Also es sind gerade eben ganz viele Leute aufgestanden bei der Frage, hey, ich folge Jesus nach und keiner steht auf, wenn ich sage, wer lebt ein Leben ohne Sünde? Wie kann das sein? Wie kann es sein? Bist du zu schwach oder ist Jesus zu schwach? Wie kann das sein? Na gut, ihr seid ja alle fromm, ihr seid ja eben schon ein paar Mal aufgestanden. Das heißt, ihr wisst ja schon die korrekte Antwort, ne? Das ist halt so. Wir folgen zwar Jesus nach, aber hier auf der Erde, wir werden es nie schaffen, perfekt zu leben. Wir werden nicht ohne Sünde leben oder wenn man das Wort Sünde zu altmodisch findet, wir schaffen es nicht, keinen Mist zu bauen. Es ist einfach so. Und wir sind in dieser Zwischenzeit und da gehört Sünde irgendwie zum Leben dazu. Fall erledigt, ganz einfach. Aber ist es wirklich so einfach? Ist es wirklich so einfach? Ihr kennt alle den Lieblingsjünger von Jesus, Johannes, zumindest hat er sich selbst so genannt. Der Jünger, den Jesus lieb hatte, Apostel Johannes, der hat das ein bisschen differenzierter gesehen. Der hat im ersten Johannesbrief Folgendes geschrieben zum Thema Sünde. Wer in der Sünde lebt, stammt vom Teufel. Bam in your face. Ein richtiges Brett verteilt. Der hat da einen Brief an Christen geschrieben und er sagt, hey, wer in der Sünde lebt, der stammt vom Teufel. Ich kann mir richtig vorstellen, die rollen zum ersten Mal diese Schriftrolle auf, lesen das in der Gemeinde vor, diese Briefe wurden im Gottesdienst vorgelesen und dann ging so ein Raunen durch die Menge. Wer in der Sünde lebt, stammt vom Teufel. 1. Johannes 3,8. Was für ein Brett. Also Johannes sagt, ja, wir alle sündigen noch. Wer aber in Anführungsstrichen in der Sünde lebt, also wer in seinem Leben gewohnheitsgemäß sündigt und das auch noch okay findet, der hat ein echtes Problem. Der gehört nämlich nicht zu Gott, der gehört zum Teufel. Und das ist eine ganz schön krasse Aussage. Weil wenn das stimmt, mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich, ich bin Ich bin Lehrer, das heißt, ich habe immer recht, und ich bin Pastor, das heißt, ich bin super, super heilig. Aber Hand aufs Herz, wir kriegen es doch nicht hin, ein Leben ohne Sünde zu leben. Und wo ist die Trennlinie zwischen, ja, okay, ich habe jetzt mal gesündigt und ich lebe in Sünde? Ich weiß nicht, ob du für dich in deinem Leben das schon klar definiert hast. Für mich ist das total schwierig. Wenn ich solche Texte lese in der Bibel, frage ich mich, oh krass, auf welcher Seite stehe ich? Lebe ich jetzt schon in Sünde und bin vom Teufel oder bin ich gerade noch irgendwie von Gott? Wo geht die Trennlinie? Wo stehen wir? Die Predigt ist noch nicht zu Ende. Also fassen wir mal zusammen. Erstens, es gibt keinen einzigen hier im Raum, der es schafft, ein Leben zu leben, ohne Mist zu bauen, ohne zu sündigen. Also wie wird Sünde definiert? Also Gedanken, Herzenshaltungen, Verhaltensweisen, die sich gegen Gottes Plan und seine Gebote richten. Das ist Sünde, das Ziel verfehlen. Aber, also da gibt es ja Gnade, ne? Also wir sind ja Christen, das heißt, in Christus sind wir gerecht gesprochen. Gottes Gnade zählt für uns und Gottes Jesu Blut bedeckt unsere Sünden. Aber gleichzeitig gibt es so Sätze wie eben die von Johannes, wenn wir uns der Sünde ergeben und sie in unserem Leben kultivieren, nach dem Motto, ja, ja gut, das ist halt so, schließlich sind wir ja alle Sünder, haben wir ein ernsthaftes Problem. Es gibt einen großartigen Theologen, John Stott, ich habe von ihm ein lustiges Foto mitgebracht und er hat was ganz Spannendes gesagt zu dem Thema. Sünde, also erstmal das Foto, ein Professor, der vor seinem Bücherregal steht mit einem Fernglas in der Hand, finde ich einfach cool, aber egal. Die Augen werden schlechter. Sünde und Kinder Gottes sind nicht kompatibel. Sie mögen einander gelegentlich begegnen, aber sie können nicht harmonisch miteinander leben. Ich finde, das ist ein super Satz, den wir als Christen uns merken sollten. Wir begegnen der Sünde manchmal, aber wir können nicht harmonisch mit der Sünde leben. Aber die Frage ist, wie schaffen wir es, in dieser Spannung zurechtzukommen zwischen gelegentlich begegnen und in Harmonie mit der Sünde zu leben? Wie schaffen wir das, gegen die Sünde zu kämpfen in unserem Alltag, in unserem ganz normalen Alltagsleben und nicht mehr Opfer der Sünde zu sein, sondern Kämpfer gegen die Sünde zu sein? Und mit diesen Fragen, da hat sich vor 2000 Jahren ein Pastor auseinandergesetzt, der einen Brief geschrieben hat, den wir heute als einen Hebräerbrief kennen. Und der Andreas hat vorhin schon die zwei ersten Verse vorgelesen. Ich lese die euch nochmal vor. Und der Pastor, der schreibt an eine Gemeinde und sagt Folgendes. Lasst uns jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Mit Ausdauer wollen wir den vor uns liegenden Wettlauf laufen. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. In diesem Text, da steckt ein Drei-Schritte-Plan für den Kampf gegen die Sünde drin. Es gibt dieses Naturgesetz, dass Predigten immer was mit der Zahl 3 zu tun haben, auch heute Abend. Es gibt diesen Drei-Schritte-Plan in diesem Text und den möchte ich mit 3 Bs mit euch kurz besprechen. Diese 3 Bs sind einmal Ballast, Bewegung und Blick. Ich erkläre es euch Schritt für Schritt. Der erste Schritt im Kampf gegen die Sünde ist Ballast. Wirf deinen Ballast ab. Ich bräuchte mal 2 junge Männer, die einigermaßen fit sind, die gerne eine Tüte voll Schokolade gewinnen wollen. 2 Männer, auf geht's. Ich brauche sportliche Männer. 2 Stück, am besten ohne Krücken und mit einigermaßen starkem Herzen. Nein, ist nicht schlimm, es ist was ganz Kleines. Schokolade, auf geht's. 2 Männer. Ich bleibe jetzt hier so lange, ich bin Lehrer, ich bleibe so lange stehen, bis einer kommt. Ist egal, wenn du keine Schokolade willst, kommt trotzdem vor. 2 Männer, die einigermaßen fit sind. Wie sieht's aus? Ja, hier, der junge Mann im T-Shirt, der will auf jeden Fall, habe ich schon, der sieht total motiviert aus. Ja? Nee? Ah, dann auf, komm hoch. Wie heißt du?
Samuel.
Samuel. Komm mal nach oben, Samuel. Und dann brauche ich noch einen 2. Auf geht's. 2 weiße T-Shirts, hervorragend. Applaus. Hey Samuel, super. Wie heißt du?
Lukas.
Samuel und Lukas. Ich notiere mal eure Namen, weil gleich wird's wild und dann vergesse ich euren Namen. Ihr müsst euch kurz warm machen, vielleicht, also wirklich. Wir machen kurz Dehnungsübungen für die Beine. Okay, ich werde es gleich für euch ein Challenge haben. Ihr werdet gegeneinander antreten. Also ich mache mich bloß zur Schau warm, aber ihr müsst euch richtig warm machen, okay? Ihr habt eine Aufgabe und zwar müsst ihr beide eine Strecke nacheinander eine Strecke zurücklegen und derjenige, der schneller ist, der gewinnt die Schokolade. Und wenn ihr keinen Bock auf Schokolade habt, ey, dann reißt ihr das Ding einfach auf und werft es nachher in die Menge und seid mega beliebt danach, okay? Und zwar ist die Aufgabe sehr einfach. Ihr müsst von da hinten, vom Fenster, bis hier zu der weißen Wand, wo die Empore ist, hüpfen. Und ich stoppe die Zeit, okay? Der Samuel fängt an. Geh mal bitte dahin. So, und ich stoppe die Zeit und ihr müsst, also ihr dürft gerne eskalieren und ihn anfeuern. Moment, ich meine Stoppuhr hier. Also, das ist kein Spaß, das ist ernst, ne? Also, so hüpfen, ne? Mit beiden Beinen. Auf die Plätze, fertig, los! Okay, 4 Sekunden 45, hervorragend. Lukas, du bist bereit? Moment. Auf die Plätze. Fertig. Stopp. Ich habe eine Sache vergessen. Samuel, kannst du gerade mal kurz zum Lukas gehen? Samuel, deine Aufgabe ist es, die Strecke zurückzulegen und den Lukas auf dem Rücken. Lukas, deine Aufgabe ist es, den Samuel auf dem Rücken zu tragen, okay? Also, wir stecken, ja, auf dem Rücken. Also, Lukas, den Samuel. Ich hoffe, du hast dich warm gemacht. Okay. Auf die Plätze. Tu dir nicht weh. Ich bin nicht schuld. Du bist ein erwachsener Mensch. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja. Du darfst auch laufen. Du darfst auch laufen. Hervorragend. Du darfst auch laufen. Jawohl. Jawohl. Jawohl, Lukas. Hervorragend. Okay. Okay. Hervorragend. Sehr gut. Sehr gut. Bleib kurz hier. Lukas, 13 Sekunden 9, ein bisschen enttäuschend. Vielleicht, ich habe jetzt kein Mikro für dich, aber vielleicht kannst du gerade kurz erklären, warum es für dich ein bisschen schwieriger war. Es ist natürlich schwerer. Ich würde vorschlagen, wir sind ja Christen, ihr teilt euch das einfach, okay? Applaus nochmal für die beiden. Hebräer 12, Vers 1. Lasst uns jede Last ablegen, die uns behindert. In dem Fall Samuel. Es ist ja ganz natürlich, es gibt Dinge in deinem Leben, die behindern dich in deiner Jesus-Nachfolge. Ist doch klar. Vielleicht ist es deine Zeit vorm Bildschirm. Vielleicht ziehst du dir mal ab und zu absolut krassen Müll im Internet rein. Vielleicht lässt du dich von deinen Unsicherheiten, von deinen Ängsten total runterbremsen in deiner Nachfolge. Vielleicht sind es deine Karrierepläne. Ich habe gerade vor kurzem mit einem jungen Mann gesprochen aus meiner Kirchengemeinde. Der hat gesagt, mein Ziel ist es, ich möchte mit 45 Jahren so viel Geld verdient haben, dass ich dann aufhören kann zu arbeiten. Das ist sein Ziel. Das behindert ihn garantiert in seiner Nachfolge. Nimm dir die Predigt auf. Oder vielleicht die krampfhafte Suche nach einem Partner. Was ist die eine Sache, die dich behindert in deiner Jesus-Nachfolge? Ist es nicht lustig, dass wir als Christen diese Dinge durch unseren Alltag tragen, so wie der Lukas gerade eben den Samuel durch diese Strecke hier getragen hat? Und dann wundern wir uns, wo der Segen Gottes bleibt. Oder dann wundern wir uns, warum es so schwer ist, als Christ im Alltag zu überleben. Welche Gewohnheit bremst dich in deinem Leben aus? Egal was es ist, ich fordere dich heute Abend auf, diese Last abzuwerfen. Das ist, was der Pastor in Hebräer 12, Vers 1 zu dir heute Abend sagt. Lasst uns jede Last ablegen, die uns behindert. Also, erstes B, wirf deinen Ballast ab. Zweites B, bleib in Bewegung. Warum? Hebräer 12, Vers 1 nochmal. Lasst uns jede Last ablegen, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Mit Ausdauer wollen wir den vor uns liegenden Wettlauf laufen. Also hier geht es um Bewegung, hier geht es um einen Wettlauf und hier geht es darum, dass du auf einer Rennstrecke bist und dass du von A nach B kommen sollst. Und deswegen musst du in Bewegung bleiben. Hier steht, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Ich stelle mir, wenn ich diesen Vers lese, stelle ich mir vor, die Sünde ist wie so eine Kletterpflanze. Und wenn ich im Wald stehe und stehen bleibe, dann kommt diese Kletterpflanze und sie wickelt sich so um meine Knöchel rum. Und wenn ich mich nicht bewege und möchte dann weiterlaufen, dann haut es mich voll auf die Schnauze, weil ich fest verwurzelt am Boden bin, weil die Sünde mich festhält und ich mich in die Sünde verstrickt habe. Hier mal da ein Porno oder hier eine Lüge, da mal einen hasserfüllten Gedanken gegen Mathelehrer zum Beispiel oder meinen Chef. Im Kampf gegen die Sünde in deinem Alltag ist Stillstand der Tod. Deswegen musst du in Bewegung bleiben. Das ist auch der Punkt von diesem Vers. Ihr kennt das Beispiel, das ist ein bisschen abgedroschen, deswegen erwähne ich es nur am Rande. Das Beispiel vom Frosch im Kochtopf. Wer hat schon mal vom Frosch im Kochtopf gehört? Oh, keiner. Okay, zwei. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Wenn man einen Frosch in einen Topf mit kochendem Wasser reinwirft, was macht er dann? Der springt wieder raus, weil es nämlich unangenehm ist. Logisch. Wenn man aber einen Frosch in einen Topf mit kühlem Wasser reinsetzt und dann ganz langsam die Temperatur erhöht, dann kann man den kochen, ohne dass er rausspringt. Und das ist genau, wie Sünde arbeitet in deinem und in meinem Leben. Du hältst still und langsam erhöht der Feind die Temperatur. Und du gewöhnst dich so an 25 Grad, ist total cool. Hier mal eine kleine Sünde, da mal eine kleine Sünde. Hier mal missgebaut, ja, ist ja alles Gnade. 35 Grad, boah, es wird richtig angenehm. Schwitzen ist gesund. 55 Grad. Ich habe mich da jetzt schon richtig dran gewöhnt. Und auf einmal kocht das Wasser und du bist hinüber. Wie dumm kann man sein? Frösche sind doch blöd. Ja? Genauso blöd wie Schafe, also Christen. Ne? Dass wir uns manchmal von der Sünde Schritt für Schritt kleine Sünden abkochen lassen und gar nicht merken, was passiert. Ist es in deinem Leben so, dass du dich langsam kaputt machen lässt von der Sünde? Wenn du nicht enden möchtest wie der Frosch im Kochtopf, dann musst du in Bewegung sein und du musst raus aus den Situationen, wo du versucht bist zu sündigen. Also raus aus dem Kochtopf, weg von der Schlingpflanze. Meide Situationen und Konstellationen, die dich zur Sünde bringen. Es gibt verschiedene Konstellationen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Du kannst es für dich beantworten. Vielleicht ist es die Konstellation Frustration mit Internet oder Stress und Alkohol oder Prüfungsangst und Betäubungsmittel. Welcher Versuchung musst du fliehen? Ich möchte dich heute Abend herausfordern und einladen. Bleib in Bewegung. Beweg dich weg von den Orten und den Situationen, die dich in Versuchung führen. Okay, also erstens war Ballast abwerfen, zweites ist in Bewegung bleiben. Und es klingt ein bisschen so, als bräuchte man ein bisschen Disziplin. Dann könnte man halt wegwerfen, was einen stört. Man könnte in Bewegung bleiben und dann ist alles gut. Aber so leicht ist es nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie du und ich den Kampf gegen die Sünde gewinnen können. Und das ist das dritte B, finden wir in Hebräer 12, Vers 2. Dies alles, also Ballast abwerfen und in Bewegung bleiben, dies alles tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Also drittes B, blicke auf Jesus. Es reicht also nicht einfach nur, schlechte Gewohnheiten loszuwerden und diszipliniert zu sein, das reicht nicht, das wissen wir alle. Wenn wir lange Christen sind, dann haben wir das alle schon mal versucht. Da muss noch mehr sein. Du brauchst Jesus. Und den darfst du nicht aus den Augen verlieren. Und das war dem Pastor, der den Hebräerbrief geschrieben hat, auch klar. Das hier ist Lotte. Unser Doberdackel. Mischung aus Dobermann und Dackel. Lotte hat einen sehr interessanten Charakter. Sie ist ein sehr nervöser Hund. Wir haben den vom Tierschutzverein. Wir haben sie bekommen, da war sie so 2 Jahre alt. Traumatisiert, ist ein sehr nervöser Hund. Sie bemüht sich sehr darum, mir zu vermitteln, dass ich der Herr im Haus bin, aber tatsächlich ist es meine Frau. Und Diese Nervosität, die spürt man schon bei ihr. Es ist ja super wichtig, dass man in ihrer Nähe bleibt. Wenn man mit ihr unterwegs ist, dann auf dem Feld, wir wohnen am Feld, das heißt, wir laufen da ein paar Meter, dann sind wir auf dem Feld und dann lassen wir sie laufen. Ihr ist mega wichtig, sie guckt immer wieder, wo ich oder wo meine Frau ist, wenn wir spazieren gehen. Aber ab und zu macht sie so kleine Abstecher. Wir haben so ein Naturschutzgebiet, da ist dann so ein kleiner Strauchwald und da wohnen Vögel drin und Eichhörnchen. Und das sind die Todfeinde dieses Hundes. Das heißt, wenn dieser Hund eins von beiden sieht, dann rennt sie rein und jagt erstmal. Also, ich weiß nicht, wer von euch einen kleinen Hund hat, das ist ja meistens eher lächerlich, als dass es irgendwie beeindruckend ist. Also sie steht dann quasi unten am Baum und bellt hoch und das Eichhörnchen denkt sich, Idiot. Ja. Und es hat, ich hatte letztens einen Nachmittag und da ist es auch passiert. Da bin ich mit einem Freund gelaufen, wir hatten ein Mentoring-Gespräch und Lotte ist abgedüst in den Wald. Ich habe da nicht so drauf geachtet und wir sind ein bisschen gelaufen und meinte, mein Freund, der heißt Marc, und der hat gesagt, hey, wo ist denn eigentlich Lotte? Und wir sind so einen Feldweg gelaufen, ich drehe mich um und ich gucke nach hinten und so 100, 200 Meter weiter unten den Weg, sehe ich, wie Lotte aus dem Gebüsch rauskommt, in unsere Richtung guckt, in die andere Richtung guckt, andere Richtung heißt weg von uns. Sie hat uns nicht gesehen und ich sehe einfach nur noch, wie sie Panik bekommt und losrennt. Und zwar weg von mir, sie hat mich nicht gesehen. Und ich habe gebrüllt, Hunde haben ja gute Ohren, keine Chance. Ich habe gebrüllt, die war so in Panik, die ist gerannt, wie vom Teufel verfolgt. Und das Problem ist, vom Feld runter, da ist eine vielbefahrene Straße und da ist dann das Wohngebiet und da fahren gerade um die Uhrzeit relativ, da ist Feierabendverkehr, da fahren relativ viele Leute mit dem Auto. Und wir sind gerannt, also, aber wir hatten keine Chance, diesem kleinen Hund zu folgen. Und die hat sich dadurch, dass sie sich von mir entfernt hat, in Lebensgefahr gebracht. Ist in die falsche Richtung gerannt, in Panik, um die Geschichte kurz zu beenden. Ich kam da an. Der Hund stand nicht vor der Haustür. Ich denke mir, okay, jetzt liegt sie irgendwo plattgewalzt auf der Bundesstraße. Und dann macht meine Frau die Tür auf und Lotte kommt raus und wedelt mit dem Schwanz. Also ist alles gut, die hat sich schon ins Haus zurückgeflüchtet gehabt. Aber all das nur, weil sie mich aus den Augen verloren hatte. Indem wir Jesus aus den Augen verlieren, als Christen begeben wir uns in Gefahr. Sünde ist Beziehungsbruch mit Gott. Das heißt, wenn da Gott ist, dann ist Sünde da drüben. Ich kann nicht mit Gott gehen und gleichzeitig zur Sünde gehen. Das ist wie so zwei, kennt ihr diese Flugrollbänder auf dem Flughafen, die man eigentlich gar nicht braucht. Man stellt sich drauf und wird einfach transportiert. Man könnte auch laufen, aber ja. Zu Gott hin und zur Sünde hin geht gleichzeitig nicht. Hat man relativ schnell Spagat. Ja, also weiter komme ich auch nicht. Wenn wir uns von Jesus wegbewegen, wenden wir ihm den Rücken zu und wir begeben uns in Gefahr. Das ist ähnlich mit einem Berg. Ich möchte es mal vergleichen mit einem Berg. Stell dir vor, dein Leben ist ein Berg. Und der Gipfel dieses Berges ist Jesus. Und je weiter du dich weg entfernst von dem Gipfel, desto unübersichtlicher wird es. Wer von euch geht ab und zu mal in Bergen wandern? Schon ein paar. Wenn man unten steht am Berg, dann kann man nicht so richtig das Gelände erkennen, weil man hat vielleicht Felsvorsprünge vor sich und Wald und so weiter. Man sieht nicht wirklich gut. Aber wenn du auf dem Gipfel bist, dann hast du einen perfekten Blick über den Berg, über das Tal, über die umliegenden Berge und Täler. Und genauso ist es mit Jesus in unserem Leben. Je näher wir an Jesus dran sind, desto besser haben wir einen Überblick über unser Leben. Je näher wir an Jesus dran sind, desto besser können wir erkennen, wo die Sünde lauert. Wenn wir unten im Wald irgendwo durch die Gegend latschen, und Jesus ist irgendwo da oben, haben wir Schwierigkeiten, an ihm dran zu bleiben. Kolosser 2, Vers 14. Ich möchte dir das zusprechen. Ich möchte nicht, dass du heute Abend mit einem schlechten Gewissen hier rausgehst. Wenn du zwischendurch ein schlechtes Gewissen hast für den Mist, den du getan hast, das ist gut. Aber ich möchte dir auch noch was mitgeben, was gegen dieses schlechte Gewissen wirkt. Kolosser 2, Vers 14. Jesus hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat den Schuldschein genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Jesus hat am Kreuz die Sünde besiegt. Nur in ihm bist du sicher. Wenn du nah an ihm dran bleibst, wenn du mit ihm läufst, wenn du nah an ihm dran bist, dann bist du in der perfekten Lage, um die Sünde in deinem Alltag zu bekämpfen. Die Gerechtigkeit vor Gott, Römer 3, Vers 22, die Gerechtigkeit vor Gott kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Die Gerechtigkeit kommt durch Vertrauen auf Jesus Christus. Das kannst du dir nicht verdienen, das kannst du dir nicht erarbeiten. Es kommt durch Jesus selbst. Also du brauchst Hilfe von außen. Ich möchte euch, das ist eigentlich wie mit den Vögeln bei uns im Garten, ich habe noch eine Geschichte mit dabei. Bei uns im Garten lebt eine Horde Vögel. Und die sind ein bisschen dumm. Das heißt, die hocken sich oben bei uns auf dem Kamin. Und wenn sie erschrecken, dann fliegen sie los, knallen an das Dächlein über dem Kamin, fallen in den Kamin rein, 10 Meter tief und kommen nicht mehr raus. Ich möchte euch eine Szene vorspielen, ein Videoclip, was so eine alltägliche Situation in unserem Garten ist.
Du musst da jetzt rauskommen.
Komm, du musst da jetzt rauskommen, hat meine Frau gesagt. Also wir hatten gerade 2 Minuten vorher aufgemacht, da sind 2 Stare rausgeflogen, dann wieder zu und dann haben wir gehört, da sind immer noch Geräusche und dann war das ein 3. Vogel, der hat sich nicht getraut rauszufliegen. Komm, du musst da jetzt raus. Sagt es Jesus heute Abend zu dir vielleicht? Hey, komm, du musst da jetzt rausfliegen. Könnte es sein, dass heute Abend für dich so eine offene Tür ist, wo du merkst, ey krass, ich habe jetzt lange Zeit Mist gemacht, aber Jesus sagt heute Abend zu mir, hey, komm raus da. Du brauchst Hilfe von außen, du brauchst Jesus, du brauchst denjenigen, der dir die Türe aufhält. Wir waren im Sommer 2 Wochen in Italien und da hatten wir meinen Freund Marc aus der Geschichte eben schon, haben wir gebeten, unsere Pflanzen zu gießen und ab und zu mal Vögel zu befreien, damit es in unserem Haus nicht durch den Kamin durchstinkt. Und als wir in der 2. Woche nachgefragt haben, wie es denn so läuft, haben wir diese WhatsApp hier bekommen. Ja, so ist das Leben. Die gute Nachricht ist, dass Jesus nicht in Urlaub geht. Die gute Nachricht ist, dass wenn du heute Abend eine WhatsApp an Jesus schickst, dann sind da 2 blaue Haken. Jesus ist nicht im Urlaub. Jesus kennt deine Probleme. Jesus lebt. Er ist nicht einfach nur ein religiöser Gedanke. Er ist interessiert an dir, an jedem kleinsten Detail deines Alltags. Und heute Abend hast du die Chance, die offene Tür zu nutzen. Ich sage das nicht nur zu noch nicht Christen, ich sage das zu jedem einzelnen Christen hier heute Abend. Wir müssen noch gar nicht so tun, als würden wir nicht im Mist sitzen manchmal. Jesus öffnet heute Abend für dich die Tür. Du bist nicht allein in deinem Kampf gegen die Sünde. Du hast deine Gemeinde, hoffentlich. Du hast hoffentlich einen Hauskreis, eine Hausgruppe mit Freunden, die für dich beten, mit dir gehen. Aber vor allem und am wichtigsten, du hast Jesus Christus, der die Sünde besiegt hat. Damit du nicht weiter sündigen musst. Damit du nicht weiter Mist bauen musst in deinem Alltag. Ich komme zum Ende. Johannes, 1. Johannesbrief, was wir vorhin gehört haben. Er schreibt in Kapitel 3, Vers 8, wer in der Sünde lebt, stammt vom Teufel, aber an dem Punkt ist Vers 8 noch nicht zu Ende. Im Ganzen steht da Folgendes, wer in der Sünde lebt, stammt vom Teufel. Der Sohn Gottes ist jedoch erschienen, um die Taten des Teufels zunichte zu machen. Jesus Christus ist gekommen, nicht nur vor 2000 Jahren, sondern er ist auch heute Abend hier, um die Taten des Teufels in deinem Leben zunichte zu machen. Es gibt ein Zitat von Brennan Manning, das verfolgt mich mein Leben lang, es wird mich mein restliches Leben verfolgen. Gott liebt dich, wie du bist und nicht, wie du sein solltest, denn keiner hier im Raum ist so, wie er sein sollte. Wenn du heute Abend hier bist und du fragst dich, ob Gott dich wirklich liebt, Gott liebt dich so, wie du bist, nicht, wie du sein solltest. Keiner hier im Raum ist so, wie er sein sollte. Wie genial wäre es heute, neu auf diesen Gott zuzugehen, diese Liebe zu empfangen, Ballast abzuwerfen, neu in Bewegung zu kommen, einen Blick neu auf Jesus zu richten. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Wenn es für dich okay ist, dann schließ doch mal mit uns gemeinsam deine Augen, damit du dich von nichts ablenken lässt. Nimm dir ein paar Sekunden Zeit und stell dir folgende B-Fragen. Nee, besser. Stell nicht dir die Frage, stell Gott die Frage. Welchen Ballast soll ich abwerfen, Gott? Welche Last siehst du in meinem Leben, die mich daran hindert, dir nachzufolgen? Welchen Ballast soll ich heute Abend abwerfen? Erste Frage. Zweite Frage, wo muss ich Bewegung in mein Leben bringen, damit die Sünde mich nicht abkocht? Und dritte Frage, Gott, wo bringe ich mich in Gefahr, weil ich in meinem Alltag nicht mehr auf Jesus blicke, auf das, was er am Kreuz getan hat, auf seine Gnade, seine große Retterliebe? Gott, ich bekenne und ich sage für uns als Christen, Gott, wir schaffen es nicht, ohne Sünde zu leben. Und manchmal haben wir richtig Bock auf Sünde, wenn wir ehrlich sind. Ich bekenne das vor diesen Leuten hier und ich bitte dich um Vergebung. Und ich bitte dich, dass du uns ein bußfertiges Herz schenkst. Ein bußfertiges Herz, das nicht in Zerknirschung bleibt, sondern schenk uns das, was wir heute gehört haben in den Liedern schon. Lass uns dich neu erleben als die große Liebe unseres Lebens, als die große Freude unseres Lebens, als den, auf den wir hinblicken können, der alles für uns getan hat, weil er uns so lieb hat. Nicht wie wir sein sollten, sondern wie wir sind, Herr. Ja. Ich bitte dich, dass du uns heute im restlichen Abend diesen Lobpreisliedern, dass du zu uns sprichst und dass du uns hilfst, zu dir zu sprechen. Und ich bitte dich ganz besonders, dass du uns hilfst, unser Leben vor dir in Ordnung zu bringen, wo es in Schieflage geraten ist. Wie genial, dass die Gnadenzeit nicht vorbei ist. Wie genial, dass du uns liebend annimmst. Wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Du haust uns nicht eins über den Schädel, weil wir gesündigt haben. Wenn wir zu dir zurückkehren, dann nimmst du uns liebevoll und barmherzig an und freust dich. Ich bete, dass das für viele heute Abend geschieht. Amen.